Guten Morgen. Wenn ich fragen würde, wer schon mal in einer Extremsituation war, würden sich nach den letzten beiden Tagen vermutlich alle melden. Die Temperaturen kann man durchaus als extrem bezeichnen und vermutlich auch jetzt da oben bei der Technik und der Übersetzungskabine ist auch jetzt, könnte man wahrscheinlich Temperaturrekorder aufstellen. Aber solche Extremsituationen oder alle irgendwelche Extremsituationen bleiben im Leben ja nicht aus. Auch in der Bibel lesen wir immer wieder von Situationen, die für die Beteiligten sehr extrem waren. Und eine dieser Begebenheiten möchte ich einmal aus dem Markus-Evangelium vorlesen. Das ist eine Begebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern am See Genezareth unterwegs war. Dann müsste ich lesen aus Markus 4, die Verse 35 bis 41. Markus 4, Vers 35 bis 41. Und an jenem Tag sagt er, Jesus, zu ihnen, zu den Jüngern, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Bei dieser Begebenheit ist mir letztens etwas Besonderes aufgefallen. Eigentlich ist das ein zentraler Aspekt, aber mir ist er nochmal besonders bewusst geworden, nämlich, dass Jesus schläft. Um ihn herum tobt ein heftiger Sturm, das Boot füllt sich mit Wasser und Jesus schläft seelenruhig hinten im Boot, bis ihn die Jünger wecken. Aber warum schläft Jesus hier? Warum macht er das? Ein Aspekt ist sicherlich, um die Jünger zu prüfen. Aber darauf will ich jetzt nicht hinaus, sondern mir ist aber das andere wichtig geworden. Jesus schläft hier, beziehungsweise Jesus kann hier seelenruhig schlafen, weil er ganz genau weiß, dass ihm nichts passieren wird. Er weiß ganz genau, dass die Umstände, in denen er sich befindet, ihm nichts anhaben können. Denn Gott, sein Vater, hat alles in seiner Hand. In unserem Leben sind wir oft in vergleichbaren Situationen. Um uns herum tobt der Alltag, ein Problem nach dem anderen, Stress, wo man nur hinschaut, eine ungewisse Zukunft und zu allem noch die Sünde, die uns unentwegt belastet und versucht, uns seelisch zu zerstören. Wie geht es uns damit? Sind wir wie die Jünger im Boot, die komplett in Panik verfallen, nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist und sich am Ende auch noch bei Jesus beschweren, was das alles soll? Als Beispiel möchte ich einmal Hiob anführen. Hiob hat vieles in seinem Leben verloren, hatte Probleme, von denen wir wahrscheinlich noch nicht mal Albträume haben. Und was ist Hiobs Haltung dazu? Das lesen wir in Hiob im ersten Kapitel in den Versen 20 bis 22. Hiob finden. Ich werde gleich auch noch weitere Stellen aus Hiob lesen. Das heißt, wenn ihr eure Bibel aufschlagt, könnt ihr da erstmal bleiben. Hiob 1, Vers 20 bis 22. Da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt und er fiel auf die Erde und betete an. Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei alledem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Und eine zweite Stelle möchte ich direkt lesen, ein paar Kapitel später aus dem Kapitel 19. Hiob Kapitel 19, Vers 25 bis 27. Hiob 19, Vers 25 bis 27. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich schauen, dann sehen ihn meine Augen, aber nicht als Fremden. Meine Nieren verschmachten in meinem Inneren. Hier zeigt Hiob ein tiefes Gottvertrauen. Er weiß ganz genau, dass Gott alles festhält. Und auch sein Leid gibt er ihm ab. Aber wenn wir das Buch Hiob lesen, sehen wir auch eine andere Seite von ihm. Dazu möchte ich beispielhaft aus Hiob Kapitel 30 die Verse 26 bis 31 lesen. Hiob 30, Vers 26 bis 31. Ja, Gutes erwartete ich und es kam Böses. Und ich harrte auf Licht und es kam Dunkelheit. Meine Eingeweide sind zum Sieden gebracht und ich habe keine Ruhe. Tage des Elends sind mir entgegengetreten. Trauernd gehe ich einher ohne Sonne. Ich stehe auf in der Versammlung und schreie um Hilfe. Ich bin ein Bruder geworden den Schakalen und ein Gefährte den Straußenhennen. Meine Haut ist schwarz geworden und löst sich von mir ab. Mein Gebein brennt vor Fieberhitze. Und so ist meine Zither zur Trauerklage geworden und meine Flöte zur Stimme der Weinenden. Das klingt nicht mehr so gottvertrauend und hoffnungsvoll. Und auch an anderen Stellen ist Hiob sehr kritisch unterwegs und klagt Gott teilweise auch direkt an. Wir sehen bei Hiob ein ziemliches Hin und Her zwischen Vertrauen auf Gott und dem Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Das kennen wir auch von uns selbst, oder? Es gibt Phasen, da geht es uns besser, dann loben und preisen wir Gott, da trotzen wir dem Sturm um uns herum. Aber es gibt auch Zeiten, wo alles hoffnungslos erscheint und wir am liebsten Gott verklagen würden oder es sogar tun. Wenn unsere Probleme überhand zu nehmen scheinen, verfallen wir leicht in eine Art Panik. Und das Schlimmste dabei ist, dass wir genau dann den Blick auf Gott verlieren. Die Jünger im Boot hatten Jesus direkt vor Augen. Er lag da, er war da, physisch. Aber doch haben sie nichts gesehen. Jesus war ihnen ein lebendiges Beispiel, dass keine Gefahr droht, dass ihnen nichts passieren kann, solange sie bei ihm sind. Weil die Jünger haben das nicht gesehen. Ihr Blick war so auf ihre Probleme gerichtet, auf die Situation, dass sie die Geborgenheit in Jesus komplett vergessen haben. Oder bei einer späteren Begebenheit, wo die Jünger auch wieder auf dem See unterwegs waren, Jesus über das Wasser zu ihnen kommt und Petrus schließlich fordert, dass er auch übers Wasser zu Jesus gehen kann. Und Jesus hat ihn dann auch gerufen. Und solange Petrus auf Jesus schaute, hat das auch geklappt. Petrus ist über das Wasser gelaufen. Aber dann hat sich Petrus von dem Unwetter so verunsichern lassen, dass er anfing unterzugehen. Aber scheinbar hatte Petrus mittlerweile auch dazugelernt. Denn in dem Sturm am Anfang, wo Jesus mit im Boot war und schlief, beschweren sich die Jünger noch, warum Jesus das alles egal sei und willst du, dass wir umkommen und so. Aber hier, als Petrus im Meer versinkt, beschwert sich Petrus nicht mehr bei Jesus, warum er ihn so etwas Gefährliches hat machen lassen. Sondern Petrus schreit zu Jesus um Hilfe. Er schreit, Herr, rette mich. Und Jesus rettet ihn, er hilft ihm. Und genau das ist auch das Richtige, was wir in so einer Situation, wo alles zu viel wird, wo unsere Probleme überhand nehmen, was wir da tun sollen und tun müssen. Zu Jesus schreien, ihn um Hilfe bitten. Eigentlich ist das offensichtlich, oder? Eigentlich wissen wir das. Aber ich kenne das von mir selbst und habe das auch schon bei anderen erlebt, dass gerade dann, wenn es drauf ankommt, ich nicht zu Jesus schreie. Wir haben dann das Gefühl, so kann ich doch nicht beten. So kann ich doch nicht vor Gott kommen. Ich muss doch erst das wieder in Ordnung bringen. Aber das ist falsch. Das sind Lügen der Sünde, die in uns wohnt. Denn die Sünde will nicht, dass wir zu Gott kommen. Die Sünde will, dass wir verzweifeln, dass wir kaputt gehen. Sehen wir nochmal das Beispiel von Petrus, der im Wasser versinkt. Petrus hat gerade komplett versagt. Die Probleme nehmen Überhand und er droht wortwörtlich in den Umständen unterzugehen. Was wäre wohl passiert, wenn Petrus gesagt hätte, nach diesem Versagen kann ich doch nicht zu Jesus kommen? Was denkt denn du von mir? Was wäre passiert? Er wäre tatsächlich untergegangen, mit allen Konsequenzen, die dazugehören. Aber er schreit zu Jesus. Als er am Tiefpunkt schon angekommen ist, schreit er endlich zu Jesus. Wenn wir warten, bis sich unsere Situation wieder von selbst verbessert, kann es zu spät sein. Aus welcher Not soll uns Jesus auch retten, wenn wir in der Not gar nicht zu ihm kommen? Schreie jetzt zu Jesus, wenn du in Not bist. Nicht erst nächste Woche, wenn es noch viel schlimmer geworden ist oder wenn alles schon wieder vergessen ist und es dafür aber das nächste Mal schlimmer wird. Nein, schreie jetzt zu Jesus. Komm zu ihm und Jesus wird zuhören und er wird dir antworten. Aber können wir nicht irgendwas machen, damit es gar nicht erst so weit kommt? Damit wir gar nicht erst in so eine Not geraten, wo wir in Panik verfallen? Ja, Jesus wird uns in der Not helfen, aber die beste Not ist die, in die wir gar nicht erst kommen. Bei den Jüngern sehen wir das in beiden Begebenheiten. Bei dem ersten Sturm, wo Jesus mit im Boot war, was wir am Anfang gelesen haben, hätten sie sich darauf verlassen können, dass Jesus weiß, was er tut. Sie wussten ja durchaus, dass Jesus der Messias ist. Das hatten die Jünger recht früh verstanden, eigentlich. Hätten sie auf Jesus vertraut, hätten sie trotz des Sturms ruhig bleiben können. Bei Petrus ist es ja sogar noch deutlicher, als er übers Wasser geht. Nachdem Jesus ihn aufgefordert hat, dann über das Wasser zu ihm zu kommen, ist Petrus ja über das Wasser gelaufen. Das hat funktioniert. Da war ja kein Problem eigentlich. Erst nach einigen Schritten fängt er an zu zweifeln und unterzugehen. Hier hätte Petrus sogar den klaren Beweis, dass er nichts befürchten muss. Und trotzdem hat er sich so verunsichern lassen. Aber so sind wir auch oft, oder? Wir wissen ganz genau, dass wir in Jesus Sicherheit haben, aber trotzdem verlieren wir uns in unseren Problemen. Aber um deutlich zu machen, wie sehr wir uns auf Jesus verlassen können, möchte ich einen Abschnitt aus dem Römerbrief noch lesen. Römer Kapitel 8, Vers 31 bis 39. Römer 8, Vers 31 bis 39. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Mächte noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns von unserem Gott trennen. Und Gott ist größer und mächtiger als alle Probleme und Umstände, die wir erleben können. Ich glaube, dass wir das eigentlich auch alles wissen. Ich benutze heute sehr oft das Wort eigentlich. Eigentlich wissen wir sehr viel. Wir wissen doch ganz genau, dass wir bei Jesus sicher sind. Aber das Problem ist, dass wir Menschen immer versuchen, etwas selbst zu schaffen. Ich weiß, wie das geht. Ich kann das. Vertrau mir. Aber der Schein trügt. Und das ist so offensichtlich, dass es eigentlich schon echt traurig ist, dass wir Menschen das kollektiv nicht verstehen wollen. Denn wenn wir unsere Probleme tatsächlich selbst bewältigen könnten, hätten wir ja keine Probleme. Aber wir haben Probleme. Sei es Sünde, die uns Tag ein, Tag aus plagt, oder Lebensumstände, die das Leben anstrengend machen, oder Mitmenschen, deren Verhalten schwierig ist, oder man selbst derjenige ist, der schwierig ist und Probleme verursacht. Es gibt mehr als genug, mit dem wir zu kämpfen haben. Aber wir dürfen alles an Gott, an Jesus abgeben. Das heißt, dass wir uns damit keinen Stress machen brauchen. Wir selbst haben in der Regel sowieso nicht die Kraft, das alles vollständig zu bewältigen. Und wenn, in den sehr seltenen Ausnahmefällen, dann wird es sehr anstrengend und wir gehen dabei halb kaputt und sind ja schlechter dran als vorher. Was vielleicht noch ein weiterer Grund ist, dass wir uns gerne selbst um unsere Probleme kümmern wollen, ist, dass wir mit Gottes Wegen nicht zufrieden sind. Denn Fakt ist, dass Gott uns nirgendwo ein schönes und entspanntes Leben verspricht. Gott verspricht uns nirgends, dass wir ein unbeschwertes, entspanntes und tolles Leben führen werden, wenn wir ihm nur genug vertrauen. Aber genau das wollen wir doch gerne. Wir wollen ein Leben ohne Beschwerden, ein Leben, wo alles toll läuft. Ein Leben ohne Probleme, wo wir einfach nur Freude haben können. Und wenn Gott uns das nicht bietet, dann versuchen wir es eben aus eigener Kraft. Und scheitern dabei oft genug oder meistens oder auch vielleicht auch immer. Was Gott uns verspricht, ist kein unbeschwertes und entspanntes Leben, sondern etwas viel Besseres. Und zwar ein glückliches Leben, ein Leben in Frieden. Und das lesen wir zum Beispiel in Johannes 14, Vers 27. Johannes 14, Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Jesus will uns seinen Frieden schenken. Er macht dir sogar deutlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen seinem Frieden und dem Frieden der Welt. Der Friede der Welt wird niemals dauerhaft halten. Er ist mal für eine Zeit lang da und verschwindet dann wieder. Die aktuelle Weltlage zeigt das ja deutlich. Die Großmächte, die in relativem Frieden gelebt haben die letzten Jahrzehnte, alles fällt langsam auseinander. Selbst solche Großprojekte wie die Europäische Union, durch die wir ja Frieden in Europa haben, in West- und Mitteleuropa, und deren Vorgängerorganisationen ja genau zum Zweck des Friedens gegründet wurden, solche Großprojekte funktionieren auch nur so lange, wie die Mitgliedsländer mit der EU mehr Vorteile haben wie ohne die EU. Sobald die Nachteile irgendwann mal überwiegen sollten, vielleicht wird das auch auseinanderbrechen und der Frieden ist dahin. Da können wir uns sicher sein. Und auch wenn für viele hier die politische Weltlage keine große Rolle im alltäglichen Leben spielt, ich weiß, wir haben auch Ausnahmen bei uns in der Gemeinde, funktioniert der Friede, der weltliche Friede, in jedem individuellen Leben nicht anders. Und wenn wir uns selbst Prinzipien setzen und Maßnahmen und so, um mit unseren Problemen umzugehen, dann wird das nur genau so lange halten, wie wir entweder dazu gezwungen sind oder es nicht zu anstrengend wird. Sobald das aber nicht mehr gegeben wird, sobald meine Prinzipien einfach nur noch anstrengend werden, oder sobald die Person, die mich vielleicht da kontrolliert, die mir dabei hilft, nicht mehr da ist, werden wir in sehr vielen Fällen sehr schnell wieder scheitern. Der Friede Gottes sieht allerdings ganz anders aus. Der Friede Gottes hängt nicht von den Launen anderer Menschen ab oder von meinen eigenen Launen. Der Friede Gottes ist unabhängig von den aktuellen Umständen. Der Friede Gottes basiert auch nicht auf globalen Verträgen. Die Menschen wollen ja immer Weltfrieden haben, aber so funktioniert das ja nicht. Denn der Friede Gottes ist ein Geschenk von Gott, welches er in unsere Herzen gibt. Allerdings gibt es Gottes Frieden auch nicht zum Nulltarif. Es ist nicht so, dass wir automatisch im vollen Frieden Gottes leben, sobald wir uns bekehrt haben. Ich glaube, das kann jeder, der sich bekehrt hat, bestätigen. Denn wenn das so wäre, hätten wir ja schließlich keine Probleme mit unseren Problemen. Und hier ist Petrus wieder ein gutes Beispiel. Als er anfangs aufs Wasser geht, hat er nur eins im Sinn, Jesus. Und solange er den Blick auf Jesus hatte, den Jesus im Sinn hatte, war alles in Ordnung. Der Sturm um ihn herum, der ja da war, die Untiefen unter ihm, konnten ihm nichts anhaben. Aber in dem Moment, als er Jesus aus dem Blick verlor, haben ihn der Sturm und die Untiefen wortwörtlich verschlungen. Und ist es nicht auch bei uns so? Wenn wir uns im Leben ausführlich mit Gott beschäftigen, wenn wir tagtäglich die Bibel lesen und studieren, wenn wir beständig im Gebet stehen, wenn wir die Gemeinde besuchen, wenn wir unseren Glauben aktiv leben, dann können wir wirklich im Frieden Gottes leben, aus Erfahrung. Aber auf der anderen Seite, wenn wir nachlässig werden, wenn wir Gottes Wort nicht mehr regelmäßig lesen oder es nur noch ein beliebiger Punkt auf der To-Do-Liste wird, wir das einfach eben schnell runterrattern, die Hälfte dabei verschlafen, wenn Gebete nur noch irgendwie pauschal runtergerattert werden, wenn wir die Gemeinde und Gemeinschaft vernachlässigen, werden wir mit der Zeit merken, wie alles aus dem Ruder läuft. Wobei wir das so ja nicht wahrnehmen, denn erst läuft alles aus dem Ruder und dann stellen wir fest, hier, ich habe Gott komplett vernachlässigt. Versteht mich bitte nicht falsch. Friede Gottes bedeutet nicht, dass sich unsere Probleme und Umstände in Luft auflösen. Auch wenn wir vollständig in Gottes Frieden leben würden, hätten wir weiterhin Probleme. Wir hätten weiterhin Probleme mit Sünde, mit Lebensumständen, mit Mitmenschen und so weiter. Das volle Programm. Aber unsere Einstellung dazu ändert sich. Es ändert sich, wie wir damit umgehen und was diese Umstände mit uns machen. Ich möchte uns dazu etwas aus dem Philipperbrief lesen, aus Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Philipper 4, Vers 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Hier sehen wir, dass der Friede Gottes unser Herz und unsere Gedanken bewahrt. Der Friede Gottes ändert nicht unsere Umstände, sondern wie wir mit den Umständen umgehen. Und auch wenn es irgendwie verkehrt klingt, aber genau das ist es, was wir brauchen. Wenn wir nie schwierige Umstände in unserem Leben hätten, wie sollten wir dann anderen Menschen in ihrer Not helfen? Wenn wir nie Probleme hätten, wie sollten wir dann damit umgehen, wenn wir doch irgendwann mal in Not geraten? Aber die Bibelstelle aus dem Philipperbrief zeigt uns auch noch etwas Zweites, nämlich die Freude im Herrn. Die Freude im Herrn und der Friede Gottes gehören untrennbar zusammen. Paulus, der den Philipperbrief geschrieben hat, fordert uns direkt dazu auf, dass wir uns im Herrn als in Jesus freuen sollen. Freut euch, schreibt er zweimal. Und dann beschreibt er, wie das geht. Wir sollen nämlich alles an Gott abgeben, und zwar durch Gebet und Flehen. Wenn ich das richtig recherchiert habe, geht es bei dem Wort, welches im griechischen Originaltext hier für Gebet steht, um regelmäßiges Beten, also immer wieder und immer, also jeden Tag beten, so nach das Prinzip. Und bei Flehen um das inständige Beten oder auch Anflehen für konkrete Situationen. Diese Kombination ist wichtig. Also nicht nur Stoßgebete, wenn es gerade schwierig wird, aber auch nicht nur morgens das Routinegebet, sondern beides. Wir müssen regelmäßig beten und wir müssen für konkrete Dinge beten, für konkrete Situationen, für konkrete Menschen, auch für unsere konkreten Probleme. Wie sollen der Friede Gottes und die Freude im Herrn uns auch füllen können? Wie soll das gehen, wenn wir schon voll sind? Voll von Sorgen und Mühen. Wir müssen unser Inneres erst leer machen, indem wir alles im Gebet an Gott abgeben. Erst dann haben wir Platz für den Frieden Gottes und die Freude im Herrn. Und wie das in der Praxis aussehen kann, also die Auswirkungen vom Frieden Gottes, sehen wir in der Apostelgeschichte. Ich möchte da auch zwei kurze Abschnitte lesen aus Apostelgeschichte 5. Die Situation ist die, dass die Apostel vor den Hohen Rat, das höchste religiöse Gremium der Juden, gebracht wurden, weil sie unentwegt von Jesus geredet haben. Unentwegt von Jesus, dass er gekreuzigt wurde und auferstanden ist und er der Messias ist. Haben sie ständig gepredigt und deswegen stehen sie hier mal wieder vor dem Hohen Rat. Apostelgeschichte 5, zuerst die Verse 27 bis 33. Und sie führten sie, die Jünger, aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester befragte sie und sprach: Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn als Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen. Und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Sie, der Hohe Rat, aber ergrimmten, als sie es hörten und ratschlagten, sie umzubringen. Anschließend werden die Apostel kurz rausgeschickt und der Hohe Rat berät sich. Ich lese weiter aus demselben Kapitel die Verse 40 bis 42. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Wenn wir das Verhalten der Apostel menschlich betrachten, war es ziemlich dumm. Das war nicht das erste Mal, dass sie vor dem Hohen Rat standen, wegen der Lehre von Jesus. Einen Tag vorher waren sie sogar im Gefängnis deswegen. Jetzt werden sie nochmal bedroht. Aber sie scheinen es einfach zu ignorieren und machen weiter, als wäre nichts gewesen. Aber der Schein trügt auch hier. Die Apostel ignorieren nicht einfach den Hohen Rat. Die Apostel befolgen den klaren Willen Gottes, der ihnen gesagt hat, verkündigt mein Wort. Dabei geben sie diese Belastung und die Todesdrohung des Hohen Rates waren mit Sicherheit eine Belastung für sie, weil auch die Apostel waren nur Menschen. Diese Belastung können sie an Gott abgeben. Die Probleme sind natürlich noch da. Die Gefahr durch den Hohen Rat ist größer denn je, aber die Apostel wissen, dass sie in Jesus Sicherheit haben. Sicherheit vor der blinden Willkür des Hohen Rates, der schon Jesus hingerichtet hat, aber auch da war es ja der Plan gewesen von Gott. Wenn sie ins Gefängnis geworfen werden, dann ist das kein Unfall. Wenn sie sogar getötet werden sollten, ist die Situation nicht aus dem Ruder gelaufen. Da sie ganz auf Gott vertrauen und alles daran setzen, was ihnen irgendwie möglich ist, seinen Willen umzusetzen, deswegen wissen sie ganz genau, dass alles, was ihnen geschieht, voll und ganz dem Plan Gottes entspricht. Aber ich will auch ehrlich mit euch sein, das ist nicht einfach. Wenn wir das in der Apostelgeschichte so lesen, da wirkt das so, als würden die Apostel diese Verfolgung mit völliger Leichtfertigkeit meistern. Aber wie schon gesagt, die Apostel waren auch nur Menschen. Wir haben in der Apostelgeschichte und in den Briefen genug Beispiele, wo selbst die Apostel damit schwer zu kämpfen haben. Ein Beispiel, wo später Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen werden, die meisten hier kennen das, wo sie dann um Mitternacht anfangen zu singen, dann ein großes Erdbeben kommt, die Ketten fallen ab, die Türen springen auf und dann durch den Gefängniswärter befreit werden. Wo wir denken, ach, die Apostel, was für einen großen Glauben die hatten. Aber wisst ihr, was das Interessante ist? Die fangen erst um Mitternacht an zu singen. Die haben bis Mitternacht gebraucht, bis sie mit der Situation zurechtgekommen sind. Bis Mitternacht haben sie Probleme gehabt, damit zurechtzukommen. Aber dann konnten sie endlich zu Gott singen. Und das liegt an einer ganz wichtigen Sache und die lesen wir in Epheser 6, Vers 10, also dass es schwierig ist, dass die Schwierigkeiten da sind. Lesen wir in Epheser 6, Vers 10 bis 13. Warum wir Schwierigkeiten haben, damit klarzukommen, damit umzugehen. Epheser 6, Vers 10 bis 13. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr einem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Das, was uns Probleme im Alltag bereitet, sind nicht einfach schlechte Situationen, Mitmenschen, Angewohnheiten oder sowas. Die Dinge wirken wie die Ursache des Übels. Aber sie sind nur ein Symptom, eine Folge von der wahren Ursache, nämlich dem Teufel. Der Teufel, der alles daran setzt, uns zu zerstören und von Gott fernzuhalten. Aber wie ist das zum Beispiel mit körperlichen oder psychischen Problemen? Zum einen kann sowas auch durchaus vom Teufel direkt verursacht werden, das lesen wir bei Hiob. Zum anderen kann das aber auch erstmal eine Situation sein, in die uns Gott bewusst gestellt hat, die der Teufel dann aber schamlos ausnutzt. Unterm Strich ist es aber der Teufel, der hinter allem steckt. Hinter diesen ganzen Problemen, die uns irgendwie kaputt machen wollen, steckt irgendwo der Teufel und die Sünde. Und die Sünde ist durch den Teufel in die Welt gekommen. Also auch da der Teufel. Aber auch hier möchte ich einmal wieder die Parallele schlagen zu den Jüngern auf dem See. Gegen den Sturm konnten die Jünger nichts unternehmen. Das war eine Situation, in der waren sie nun mal. Vermutlich hast du auch in deinem Leben schlechte Situationen, an denen du halt nichts ändern kannst. Körperliche Gebrechen zum Beispiel, die sind da. Da können wir jetzt, gut, es gibt manche Sachen, die können von Ärzten geheilt werden, aber auch nicht alles. Und gerade wenn wir älter werden, gibt es immer mehr Probleme, die die Medizin nicht mehr heilen kann. Vielleicht hast du Familienmitglieder, die Probleme machen. Vielleicht bestimmte Lebensumstände, irgendwelche Krankheiten oder andere Leiden. Das kann alles Mögliche sein. Eine Situation, ein Umstand, an dem du nichts ändern kannst. Der halt einfach da ist. Den nur Gott ändern könnte, wenn er wollte. So wie der Sturm bei den Jüngern. Der war da, die Jünger konnten da nichts dran ändern. Wenn wir in so einer Situation sind, die uns belastet, die uns fertig macht, neigen wir dazu, über diese Situation zu klagen. Und darüber zu klagen, was diese Situation alles verurteilt, wo diese Situation überall schuld dran ist. Wenn wir vielleicht eine bestimmte Krankheit haben, macht diese böse Krankheit und durch diese Krankheit habe ich diese Probleme alle. Das ist menschlich. So sind wir Menschen doch. Wir sind da kein bisschen besser als die Jünger in einem Boot. Meistens. Der böse Sturm, was der nicht alles für Probleme macht. Aber schauen wir nochmal auf Jesus, was er in diesem Sturm macht. Er schläft. Er schläft ganz ruhig, weil er genau weiß, dass ihm nichts passieren kann. Dass ihm nichts passieren kann, was Gott nicht zulässt. Was Gott nicht in seiner Hand hält. Konnten Jünger etwas an dem Sturm ändern? Nein. Hätten sie ihr Verhalten in Bezug auf den Sturm ändern können? Definitiv. Sie hätten auf Jesus schauen sollen. Für uns bedeutet das Gebet. Das Gebet zu Gott ist das Wichtigste, was wir tun könnten, was wir tun können, um gegen die Auswirkung der Probleme zu kämpfen. In der geistlichen Waffenrüstung in Epheser 6 sehen wir auch, es gibt mehrere Punkte, die für uns wichtig sind, die wir müssen ja die ganze Waffenrüstung anziehen, was wir beachten müssen. Da werden wir in den nächsten zwei Sonntagen von Johannes mehr hören, der ja über den Epheserbrief predigt momentan. Aber das Gebet ist so das, was das umrahmt. Ohne das Gebet ist der gesamte Rest nutzlos. Insbesondere brauchen wir das Gebet, damit wir uns damit nicht kaputt machen, nicht selbst kaputt machen. Denn dann hat der Teufel gewonnen. Paulus schreibt das bei seiner Beschreibung der geistlichen Waffenrüstung auch zum Abschluss. Quasi der Vers nach der geistlichen Waffenrüstung, der nochmal alles unterstreicht. Epheser 6, Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Wenn wir nicht beten, wenn wir unsere Sorgen und Nöte Gott nicht im Gebet abgeben, werden wir in unseren Sorgen und Nöten und Sünden untergehen. So wie Petrus im Wasser am Untergehen war, als er den Blick auf Jesus verloren hat. Aber Petrus schrie schließlich zu Jesus und Jesus hat ihn gerettet. Er hat ihm geholfen im Sturm. Mach du das Gleiche und schreie zu Jesus. Komm zu Jesus. Amen.